weiter auf einen Autor, dessen Namen ich schon erwähnt habe, und das ist auch so ein wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, inwieweit Sie mit seinen Werken sozusagen vertraut sind, aber sie sind für das Verständnis dieser Figur entscheidend. Es handelt sich um Alain Roblier. Und im Grunde, was er im Weiteren tut, er versucht sozusagen die Alain Rogriers Figuren philosophisch zu interpretieren, sagt das auch, zum Teil auch von Borges. Roblier hat Romanen geschrieben, ich weiß nicht, wer hat Roblier gelesen? Hat jemand Roblier gelesen? Hat niemand Roblier gelesen? Okay, dann wäre es nicht verkehrt. Ein paar Hinweise dazu geben, weil es sonst wirklich nicht selbstverständlich wird. Die Technik von Roblier besteht darin, dass er Folgendes tut. Um sozusagen ganz klar zu sehen, wie das funktioniert, kann ich Ihnen raten, wenn Sie mal so ein Buch, kleines Buchlein, gibt es auf Deutsch, glaube ich, auch, Projekt der Revolution für New York, mal anschauen. Es geht darum, dass es zwei oder drei, in diesem Buch allerdings glaube ich nur drei Bilder beschrieben werden, die miteinander verknüpft sind. Es ist zum Beispiel ein Mädchen, ich weiß nicht, im Zimmer. Soll ich den Namen buchstabieren? Ja, okay. ROBBE-GRI2LET. Alain Roblier. Das Projekt der Revolution für New York. Aber Sie können auch nehmen, letzte Sommer in Marienbad oder Jalousien. Erfüllen auch sozusagen die Offenzeit. In allen diesen Büchern, die gleichzeitig als Szenarien für einen möglichen Film geschrieben worden sind, wird das Gleiche gemacht, nämlich es werden, wie gesagt, zwei oder drei Bilder beschrieben. Wie gesagt, ein Mädchen an einem Zimmer, ein gefesselter Mann auf der Straße, so etwas. Und dann wiederholen sich diese drei Bilder, es werden nur diese drei Bilder beschrieben. Sozusagen der Text oder der Film kehrt zu diesen Bildern zurück, aber erzählt diese Bilder immer anders. Das heißt, sie werden immer in andere Zusammenhänge gestellt. Also wenn es gefesselter Mann ist, dann mal ist er ein Polizist, der gefesselt wurde von Kriminellen, mal ist er ein Krimineller, der gefesselt worden ist von Räuber, mal ist er Hausbesitzer, der überfallen wurde, mal ist er derjenige, der sozusagen alle Fäden zieht, mal hat er sich selbst gefesselt und so weiter. Mal träumt jemand von ihm als Gefesselten und er war niemals gefesselt und so weiter. Das heißt, dieses Bild wird auf unzählige neue Weisen interpretiert. Jede weitere narrative oder Filmsequenz dekontextualisiert dieses Bild, nimmt es raus aus der früheren narrativen Sequenz und rekontextualisiert in eine andere Sequenz. Oder wie Deleuze in anderen Schriften sagt, deterritorialisiert und dann reterritorialisiert. Das heißt, der Narrativ sozusagen kommt nicht weiter bis zu einem gewissen Grad, sondern kreist sich immer um bestimmte Bilder und versucht immer wieder diese Bilder zu erklären und zu interpretieren. Das bedeutet, dass die Bewegung, die narrative Bewegung, wird mit der interpretativen oder diskursiven Bewegung identisch. Das ist der zentrale Punkt. Ja, es ist nicht so, dass ich zunächst einmal erzähle und dann interpretiere oder zunächst einmal interpretiere und dann erzähle, sondern diese Grenze zwischen Diskursivität und Narrativität wird aufgehoben und die Bewegung der Interpretation ist gleichzeitig die Bewegung der Narration und umgekehrt. Wobei die, wie gesagt, es immer ursprüngliche Bilder gibt, ursprünglich im Sinne dieser Narration, von denen immer die Rede ist und die immer neu kontextualisiert werden. Ich mache so einen kleinen Sprung, ich weiß nicht, ob Sie gesehen haben, ich habe leider den Namen des Regisseurs vergessen, aber es lief extensiv in Kinos, der Film hieß Der Tag des Murmeltiers. Haben Sie gesehen? Das ist ein bisschen ein Versuch, sozusagen Rubrier für die Armen zu machen. Ja? So sagen wir es. Es ist das gleiche Geschichte. Die Geschichte ist nicht uninteressant und darüber spricht er auch dann später über solche Figuren spricht auch Deleuze. Für die, die das nicht gesehen haben, die Idee besteht darin, dass es ein dass sozusagen die Zeit steht still. Und der gleiche Tag wiederholt sich ständig. Das heißt, der nächste Tag beginnt dort, wo der frühere Tag angefangen hat. Und alles, was inzwischen passiert ist, ist sozusagen ausgelöscht. Und das ist sicherlich eine Metapher des Films. Ja? Der Film ist ein Tag, der Film wiederholt sich ständig. Und setzt das Vergessen dessen voraus, was man von diesem Film immer schon gesehen hat. Sozusagen der ideale Film ist der Film, bei dem wir am Ende des Films vergessen, was in diesem Film war. So dass wir diesen Film immer wieder sehen wollen, ja, was wir nicht tun. Das heißt, auf der einen Seite ist es eine Utopie jedes Filmemachers. Ja. Im Grunde eine Utopie jedes Autors wäre, so eine Maschine zu haben. Diese Maschine ist nicht wahr beschrieben auch in diesem genialen Film Black Man, ja, also Man in Black. Eine Maschine ist am Ende der Lektüre eines Buches, wird so eine Maschine eingeschaltet, alles was man gelesen hat, ist ausgelöscht und dann beginnt man dieses Buch neu zu lesen und dann bekommt sozusagen der Autor eine gewisse Ewigkeit, ja, die er eben anstrebt. Und das ist sozusagen dieser Traum des Filmemachers, der da realisiert wird. Nur der einzige, das ist der alter Ego des Filmemachers, das ist der Held, für ihn beginnt die Zeit nicht immer neu, sondern er erlebt sozusagen die Tage konsequent, die alle anderen nicht konsequent erleben. Alle anderen werden zurückversetzt zum Anfang und er erlebt sich sozusagen, er kann davon lernen. Und es ist auch wiederum eine schöne Metapher, weil es geht darum, dass er zunächst einmal sich freut, dass alle anderen vergessen haben und dass man alle Verbrechen zum Beispiel begehen kann und als klauen kann und als verfügen kann und so weiter. Und andere merken es nicht. Dann verliebt er in ein Mädchen, so verstehe ich, oder verliebt sich von Anfang an in ein Mädchen. Aber er verliebt sich auf jeden Fall irgendwann in ein Mädchen und will dieses Mädchen kriegen. Und das ist eben der interessante Punkt, das ist der zentrale Punkt für das Ganze. Das heißt, er muss dieses Mädchen kriegen am Ende des Tages. Weil sozusagen er kann die Beziehungen nicht aufbauen zu ihr länger als ein Tag. Und wenn das Mädchen ist sicherlich das Publikum, ja. Der Punkt ist, dass der Filmemacher muss das Publikum kriegen, nicht später als am Ende des Films. Er hat nur diese zwei, diese erotische Metapher ist übrigens zentral für das Kino generell. Ja? Nicht wahr? Am Ende ist immer dieser, er kriegt sie. Ja? Am Ende ist immer dieser Kuss. Ja? Dieser Kuss ist eigentlich nichts anderes als eine Hoffnung des Filmemachers, dass in dieser Zeit das Publikum ihn schon liebt. Ja? So, am Ende. Völlig unbegründet. Nun, das klappt nicht, ja, selbstverständlich. Das klappt nicht, was die Zeit fehlt. Das Problem, nicht wahr, jedes Filmemachers, wie jedes Künstlers generell, dass ihm die Zeit fehlt, damit das Publikum ihn liebt. Und irgendwie, irgendwann geht was schief und er hat nie die Zeit, dieses Mädchen sozusagen sich verlieben zu lassen. Und dann verzweifelt er und begeht Selbstmord, was auch immer, versucht es nur zu begehen, es klappt selbstverständlich nicht, er kommt zurück, ja, am nächsten Tag wieder am Leben, ist ja völlig verzweifelt und wird völlig gleichgültig, er wird im Grunde zum Gott. Er hat keine Wünsche mehr, hat kein Interesse mehr, er hat keine Lust mehr, er hat sozusagen nur eine große Gleichgültigkeit. Ja? Und dann und Verzweiflung. Und in diesem Zustand beginnt er, den Leuten zu helfen irgendwie. Ja. Er weiß schon, was ihm passiert. Ihm ist egal, ja, im Grunde passiert es nicht. Aber irgendwie ist er netter Kerl und wenn er sieht, dass jemand einen Stein auf dem Kopf fällt, dann schiebt er ein bisschen was an. Es ist ganz klar, dass im Endeffekt er kriegt dieses Mädchen und kriegt dieses Mädchen durch ein interessantes Verfahren. Er kriegt dieses Mädchen dadurch, dass die fehlende Zeit durch die größere Menge der Bewunderung kompensiert wird. Das heißt, alle lieben ihn inzwischen, ja, weil er alle schon gerettet hat im Vorbeigehen. Und sozusagen, und wenn dieses Mädchen sieht, dass alle ihn lieben, muss sie ihn auch lieben. Ja. Das heißt, sozusagen, in dem Moment, in dem sie absolut zum Publikum wird, ja, beginnt sie ihn zu lieben. Sie muss sich sozusagen als Teil der Masse fühlen, damit sie sozusagen ihn attraktiv findet. Sie muss sozusagen getragen werden von einem gesellschaftlichen Eros, damit sie ihre eigene Erotik sozusagen entwickeln kann. Und dann klappt das alles, sie sind im Bett und dann kommt sicherlich der nächste Tag, dann kommt die Zeit wieder sozusagen in Bewegung. Und es ist eben dieser sozusagen Liebe in der fehlenden Zeit. Ja? Nun, der Film ist gewissermaßen pädagogisch und das ist allerdings nicht, was Deleuze will, zum Teil aber doch. Also was er im Grunde intensiert ist etwas zwischen sehr pessimistischem Weltbild von Roquelier und relativ optimistischem Bild, oder pädagogisch optimistischem Bild von diesem Film über den Murmeltier. Das heißt, er will durch die Anhäufung der möglichen Zeitsequenzen doch irgendwann eine Gesamteinsicht in die Struktur der Zeit zu geben. Und zwar sieht er den Film als ein Mittel dazu, dadurch, dass der Film fähig ist, parallel unterschiedliche Geschichten und unterschiedliche Varianten der Geschichten zu erzählen. Das heißt, der Film ist imstande eben, die gleichen Ereignisse unterschiedlich zu kontextualisieren. Und er zeigt bei der Analyse, die irgendwie im Nacherzählen langweilig ist, dass es auch in sehr traditionellen Filmen implizit diese Idee schon da ist. Das heißt, die Idee, das gleiche Ereignis plötzlich sozusagen zu spalten, dadurch, dass man diesem Ereignis zwei unterschiedliche Interpretationen gibt. Nun, in meisten Fällen gibt es eine, sagen wir, unwissende Interpretation. Also jemand sieht etwas und versteht nicht, was dahinter steht. Unkontextualisiert auch eine, sagen wir, unschuldige oder naive Art und Weise. Der andere sieht es mit anderen Augen und kontextualisiert es auf eine andere Art und Weise. Zwar kann man sagen, dass eine Geschichte besser ist oder wahrer ist als eine andere, aber tendenziell sind sie alle gleich. Und tendenziell verwischt der Film den Unterschied zwischen realem und virtuellem, zwischen Leben und Traum oder Delirium oder Wahnvorstellungen. Und bei Delirium und Wahnvorstellungen und Traum, das sind alles nichts anderes als alternative Sequenzen, alternative Möglichkeiten, die gleichen Dinge zu kombinieren, eine alternative Rhetorik, der Rhetorik, die eine reale Geschichte erzeugt. Und in diesem Sinne, und das ist ja nicht unklug, das ist eigentlich eine schöne Stelle im Buch, ich empfehle, diese Stelle zu lesen, ist über diese Interpretation des Musicals, vor allem von Vincente Minnelli. Es gibt ein schönes Musical, ich weiß nicht, ob Sie gesehen haben, Brigadoon. Ich war auch sehr beeindruckt, dass ich in meinen früheren Jungen das gesehen habe. Es geht darum, dass eine glückliche Gemeinschaft in einem Dorf will dieses Dorf retten von dem allgemeinen Verfall. Und sie beten zu Gott oder wer auch immer, ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber sie haben auf jeden Fall die ganze Sache so arrangiert, dass dieses Dorf ihr eigenes Leben führt, in der Welt aber erscheint nur einmal pro 100 Jahre, für einen Tag. Und es steht auch die gleiche Aufgabe für den Helden sozusagen während dieses Tages, dieses Mädchen zu kriegen, ja, weil sonst verschwindet sie. Also das ist ja ähnlich. Das ist sozusagen die Grundstruktur überhaupt des Films. Und das ist ein Tanzfilm, das ist ein Musical, aber das ist sicherlich eine Idee, die Deleuze entsprechen muss, weil es handelt sich um zwei unterschiedliche Zeitsequenzen, die sich nur einmal pro 100 Jahre überschneiden für eine kurze Zeit und eine Kommunikation und ein Bild erzeugen, das sich in inkongruente und unhomologe sozusagen Zeitsequenzen einordnet, die ja nicht zur Deckung gebracht werden können und gleichzeitig zur Deckung gebracht werden müssen, ja, damit sozusagen diesen Reiz der Handlung überhaupt erzeugt wird. Die lebt ja von dieser unmöglichen sozusagen Verknüpfung zweier Sequenzen in einem Bild. Wobei die Vorgeschichte der Spaltung und Nachgeschichte ist die Geschichte der Spaltung. Es ist nur sozusagen eine Verknüpfung, in der beide Geschichten zeitlich zusammengeführt werden. Und ist das eben der Traum oder das Delirium oder die Wahnidee, die alternative Sequenzen erzeugen, alternative Zeitsequenzen erzeugen, die aber im Grunde die gleichen Bilder, das gleiche Bildmaterial benutzen. Geht man so weit, wie man will, in Sachen Surrealismus oder was auch immer, man findet nie andere Bilder. Ja, man findet nie andere Bilder. Man findet nur die gleichen Bilder, aber in einer ungewöhnlichen Verknüpfung. In diesem Sinne kann man sagen, dass wir mit einer Rhetorik zu tun haben, die Folgendes leistet. Und das ist sozusagen der letzte Punkt. sie leistet eine misslungene Wiedererkennung. Wiedererkennung ist eine Grundfigur der Kultur überhaupt, ja, etwa die Erinnerung. Wir können überhaupt effektiv funktionieren, wenn wir uns erinnern können, sozusagen an den Punkt, an dem sie, also an einen gewissen Punkt zurückkommen können. Ja. So wie, übrigens auch ein Beispiel mit der Kuh, der Vogelsong kommt und auch Deleuze sagt, so wie die Kuh auf den gleichen Gras zurückkommt. Ja, sozusagen, Kuh beginnt dort zu kauen, wo sie zu kauen aufgehört hat. Ja, und kaut weiter. Und das ist sozusagen unser Leben. Unser Leben ist so organisiert, dass wir jeden Tag dort beginnen zu kauen, ja, und zu leben, wo wir gestern aufgehört haben, das zu tun. Ja. Sozusagen diese Wiedererinnerung, die noch durch den Schlaf, ja, vor allem der Schlaf, noch intensiver erlebt wird. Ja, wir beginnen dort, wo wir aufgehört haben. Ja, das ist der Punkt. So wie er sagt, ich treffe einen Bekannten und ich sage mir, ah, das ist der gleiche Bekannte, den ich sozusagen getroffen habe. Ja, und beginne das Gespräch weiter. Ja, das ist der Punkt. Also diese Anknüpfung nach der Unterbrechung, diese Erinnerung oder diese Wiedererkennung ist die zentrale Lebenshandlung überhaupt. Also es ist auch deswegen nicht zufällig, dass die klassische Philosophie beginnt mit Plato und Husserl und so weiter. Nichts anderes zum Ziel hat, als zu verstehen, wie der Mechanismus der Wiedererkennung überhaupt funktioniert. Ja, das ist das zentrale Anliegen überhaupt. Ja, und ich habe da das auch versucht zu zeigen bei Plato-Seminar und sonst, wie es eben problematisch und schwierig ist, dass ich überhaupt fähig bin, dort anzufinden, wo ich aufgehört habe, und zu sagen, das ist das Gleiche. Nur das Problem ist, dass ich zwar das sagen kann und es ist immer möglich zu sagen, das ist das Gleiche. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite verfehle ich eben das Ziel oder kann dieses Ziel verfehlen, wegen dieser Zeittransformation, von der wir gehört haben. Das heißt, ich treffe zwar den gleichen Freund Pierre, den ich ja gerade verlassen habe, aber vielleicht ist da zum Beispiel kein Pierre. Ja? Da gab es ja Filme genug, ja, wo er sich herausgestellt hat, dass inzwischen Außerirdische zum Beispiel gekommen sind und bei ihm sein Gehirn ausgewechselt haben. Und er sieht zwar als Pierre aus und bewegt sich auch so und so, ist aber kein Pierre. Was bedeutet, dass er kein Pierre ist, in dem Sinne, in dem ich ihn wiedererkannt haben. Das bedeutet, dass er in eine andere parallele Zeitsequenz geraten ist. Ja? Er ist sozusagen in meiner Geschichte, und in meiner Geschichte kann ich ihn wiedererkennen, aber er ist geraten in eine andere Geschichte, die Geschichte der Attacke der Aliens auf die Erde, und da ist er aufs Schiff gegangen und sozusagen, und in diesem Sinne, ich habe sozusagen eine gewisse Zeit verpasst. Ich habe welche Zeit? Aber eine Zeit verbracht, die keine meine Zeit war. Das war nicht meine Zeit. Meine Zeit habe ich nie verbracht. Ich habe meine Zeit immer was getan. Kann ich sagen, ich habe seine Zeit verpasst. Ich habe auch nicht seine Zeit verpasst. Weil diese Zeit, die darin bestand, dass sein Gehirn ausgewechselt war, das kann ich ja auch nicht sagen, das war seine Zeit. Das ist Teil seiner Geschichte. Es ist irgendwie auch nicht Teil seiner Geschichte. Wie kann man sagen, welche Zeit ich überhaupt verpasst habe? Das heißt, in welcher Zeit ist es überhaupt passiert? Und die Antwort ist, es ist irgendwie in der Zeit passiert. Das heißt, die Zeit zeigt sich als eine reine Möglichkeit, ja, nicht wahr? Eine Möglichkeit, leere Möglichkeit, eine leere Erklärung, eine leere Möglichkeit, für was? Für Profiliation, für die Vermehrung der Geschichten. Ja, sozusagen ist, die Zeit ist sozusagen eine unklare, undefinierbare, eigentlich nicht irgendwelche Geschichte zugeordnete Möglichkeit, sich auch andere Geschichten vorzustellen, andere Zeitsequenz, sich zum Beispiel das vorzustellen. Ja? Oder zum Beispiel kommt ja irgendwelche Kuh auf den gleichen Gras, aber das war gerade Tschernobyl-Katastrophe und eigentlich ist sie von irgendwelchen Atomen infiziert und so weiter. Das heißt, die Zeit gibt uns die Möglichkeiten, sozusagen dieses Bild oder diese Wiedererkennungssituation immer weiter auszudehnen in die Perspektive einer möglichen unkontrollierbaren Veränderung. Ja, das heißt, wir knüpfen uns an und wir knüpfen uns gleichzeitig nicht an. Ja. Es ist eine Wiedererkennung, aber es ist eine Wiedererkennung immer mit einem gewissen Vorbehalt und in einer reduzierten Perspektive, die immer irgendwie unterwandert und terminiert werden kann von einer anderen möglichen Kontextualisierung des gleichen Bildes, das gerade wieder erkannt wurde. Nun, das ist sozusagen die Zeit, Deleuze anvisiert in diesem zweiten Band. Das heißt, ihn interessiert nicht die Zeit einer Geschichte, als Ablauf dieser Geschichte, von einer Etappe zur anderen, chronologisch gesehen, sondern ihn interessiert die Zeit als eine virtuelle Öffnung, in der alle möglichen Geschichten erzählt werden können. Ja, man kann sagen, es ist eine Orwellsche Zeit. Ja, Sie erinnern sich an dieses Roman, ja, 1984, ja, wahrscheinlich von Orwell. Und in diesem Roman arbeitet der Held in einer fantastischen totalitären Staat in dem Ministerium der Wahrheit für die Wahrheit, dem Ministerium der Wahrheit. Ministry of Truth. Und seine Aufgabe besteht darin, die Geschichte jeden Tag neu zu schreiben. Er bekommt seine Anweisungen, irgendwelche hat sich als Schädling ausgewiesen, oder zum Beispiel dieses Land hat neue Verbündete und man muss ja sozusagen die ganze Geschichte umschreiben, damit diese neuen Verbündete immer als Verbündete dargestellt werden und die frühere Feinde zu Freunden. Und bekommt eine Masse von Anweisungen und am Ende des Tages hat er eine neue Geschichte. Und am nächsten Tag findet er noch eine Geschichte und so weiter. Und das Ganze passiert in einem Kontinuum, in dem die Geschichten sich vermehren, ohne dieses Kontinuum besetzen zu können, ohne zu sagen, es sind alle möglichen Geschichten, es sind alle möglichen Zeitabläufe, sondern es kann weiter erzählt werden. Und zwar nicht weiter im Sinne danach, sondern weiter im Sinne als eine parallele Möglichkeit. Und daran handelt es sich um diese eben Rhetorik, ja, ich war die Rhetorik des Zeitabdrucks. Man fragt sich, sind diese Geschichten, die Kinder auf diese Weise erzählt, sind sie real oder imaginär, sind sie virtuell oder faktisch? Ja. Und was Deleuze sagen will, dass sie indexikalisch sind sozusagen. Ja. Das sind sozusagen Indexen, das sind Abdrücke gewissen narrativen Sequenzen. Die sind zum Teil materiell, sie können nicht anders sein als materiell, ja, dass sie tatsächlich da sind, ja, zumindest auf einer auf dem Film. Und sie sind zum Teil signifikativ. Das heißt, die Zeit ist nichts anderes als für ihn als eben diese Masse. Ja, diese Ambivalenz zwischen materiellem und wirklichem und virtuellem, diese Ambivalenz ist die Zeit. Die Zeit wird verstanden als das, was Unterschied zwischen realem Ablauf und virtuellem oder imaginärem Ablauf der Dinge relativiert. Relativiert, problematisiert, unterwandert und ein Raum der möglichen Geschichten erzeugt, in dem jede Geschichte eine reale und imaginäre Seite hat. Ja, jede ist in einem gewissen Sinne faktisch und in einem gewissen Sinne signifikativ. Weil jede Geschichte ist gewissermaßen eine Spur von anderen Geschichten. Sie sind durch diese Bilder miteinander verknüpft. Und diese Verknüpfung ist sowohl eine signifikative, interpretative und eine reale, sind real. Sie sind faktisch und materiell verknüpft, diese Bilder. In diesem Sinne sind sie eben indexikalisch. Das ist ungefähr die Richtung, in die diese Diskussion sich weiterentwickelt. Und ja, wie immer machen wir jetzt eine Unterbrechung. Sie denken aber über doch mögliche Referate dann weiter nach.